jetzt muss ich mich auch konzentrieren. Hier ist noch ein bisschen düster, irgendwie so. Kann das sein? Ja, das ist immer so weit weg von euch. Ah, ist auch schön. Geht doch. Ja, ich muss mich auch konzentrieren wie die Sportler jetzt so. Heribert, ich brauche dich aber noch, ne? Ich bete mit uns zu Beginn der Predigt. Vater, ich danke dir für dieses faszinierende Kinderlied, das wir ein Volltreffer von dir sind. Lieber Vater, und du siehst jeden, der heute Morgen gekommen ist, und du weißt, ob wir das wirklich auch so sehen. Und so bitte ich, dass du dieses Wunder geschehen lässt, dass jeder das von uns heute spürt, dass du ihn meinst und ja wirklich ein von dir geliebter Mensch ist, den du siehst und so gemacht hast, wie er ist. Und begabt hast. Und ich bitte, dass wir heute ein Stück davon entdecken können in unserem Leben und es umsetzen. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte heute Fortsetzung machen zum Thema Gnadengaben oder Geistesgaben. Ich habe bisher zwei Predigten dazu gehalten. Und textliche Grundlage ist der 1. Korintherbrief. Wir haben angefangen mit dem Kapitel 12. Und ich lese nochmal, damit wir so ein bisschen hineinkommen, den Textzusammenhang vor. Schreibt Paulus in Kapitel 12, Vers 4 vom 1. Korintherbrief: Es gibt viele verschiedene Gnadengaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Wirkungen, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und dann fängt Paulus an, die Gnadengaben aufzulisten. Und er begann: Dem einen wird durch den einen Geist Weisheitsrede gegeben, einem anderen aber wird ein Wort der Erkenntnis gegeben durch denselben Geist. Das ist also die Gabe, um die es heute gehen wird. Einem anderen aber wird ein Wort der Erkenntnis gegeben durch denselben Geist. Wie schon bei der Weisheitsrede oder dem Wort der Weisheit, erlaubt sich Paulus auch hier nicht näher zu erläutern, was er denn eigentlich damit meint. Er sagt auch nicht, wie man das empfängt und wie man das ausprobieren kann und wo die Gefahren liegen. Und so sind wir also gezwungen, uns selber wieder ein wenig auf die Suche zu machen, was damit gemeint sein könnte. Dann gibt es Ausleger, die sagen, wo ist der Unterschied zwischen Wort der Weisheit und Wort der Erkenntnis, da alles dasselbe. Und verweisen auf Kolosser 2, Vers 3, da steht: In Jesus Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Klingt doch, als ob das alles das Gleiche sei. Dem ist aber nicht so, und ich will das heute auch versuchen zu zeigen. Ich bringe noch mal in Erinnerung, was ich gesagt hatte zum Thema Wort der Weisheit. Was meint diese Gnadengabe, Wort der Weisheit? Ein prominentes Beispiel aus dem Alten Testament wäre Salomo, mit dem Weisheit ja verbunden ist. Und wir erinnern uns noch an diesen weisen Rat, den er gibt, als es darum ging zu fragen, wem gehört denn jetzt das tote Kind und wem das lebendige. Ja, und er appelliert ja eben durch sein Urteil an die Mutterliebe und sagt, schneidet das Kind durch und jede Frau kriegt einen Teil. Und da sagt die echte Mutter natürlich, nee, lass das Kind lieber zusammen und gibt es der anderen. Oder im Korintherbrief gibt es die Situation: Zwei Geschwister aus der Gemeinde haben offensichtlich Geschäfte miteinander gemacht, ein Auto verkauft und das Auto war nicht so gut. Und die geraten in Streit übereinander und ziehen also vor ein Gericht. Und da sagt Paulus, gibt es denn nicht einen Weisen unter euch, der eine Schlichtung unter euch herbeiführen kann? Müsst ihr denn vor die Gerichte gezerrt werden? Also beim Wort der Weisheit geht es darum, Probleme zu lösen, aktuelle alltägliche Probleme, die auftauchen, Hilfe bei kniffligen Entscheidungen. Und der Geist Gottes ist in der Lage, all das, was Gott uns schenkt an Erfahrung, an Denken, an Wissen, an Fertigkeiten, an Bildung, all das, an Intuitionen, Empathie, all das kann er benutzen, um daraus ein Wort der Weisheit, einen klugen Ratschlag werden zu lassen. Was könnte nun aber mit Wort der Erkenntnis gemeint sein? Paulus schreibt ja seine Briefe in griechischer Sprache. Und wenn der Grieche das Wort Erkenntnis hört, Gnosis, dann war er sehr schnell gedanklich bei dem Thema Wissenschaft. Bei Erkenntnis für den Griechen ging es um die denkerische Erforschung der Welt. Es ging um wissenschaftliches Denken über das Leben und über die Gottheit. Und das möchte ich jetzt gerne versuchen, mit einem musikalischen Bild zu verdeutlichen, damit, wenn ihr zu Hause sitzt und die Melodie euch kommt, ihr wieder, darum ging es. Heribert, wir machen das jetzt mal ganz spontan. Wenn du an Reinhard May denkst, an welchen Refrain denkst du da vielleicht? Versuch da auf dem Klavier mal was herbeizuzaubern. Darauf habe ich gehofft, dass jemand mitsingt, mal laut. Heribert nochmal, komm.
Über den Wolken muss die Freiheit nur glänzen.
Herzlichen Dank. Für die, die jetzt ein bisschen geschockt sind und sagen, was haben die denn da? Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das stammt, aber wir kommen jetzt nochmal zurück zu den Griechen und zu der Gnosis, zur Erkenntnis. Erkenntnis ist für den Griechen, wenn er eben die Chance hat, gedanklich den Kopf sozusagen durch die Wolkendecke zu stecken, sozusagen mal weg vom Alltag, und wenn man mal so fliegt und man kommt so aus dieser Wolkendecke raus und ist dann so über den Wolken, dann ist das wirklich so, wie Reinhard May das hier beschreibt. Losgelöst vom Alltag, von all diesen Niederungen, all Problemen. Da oben ist auf einmal Licht und Klarheit. Und das ist Erkenntnis. Wenn man losgelöst von der Erde denken kann über die wichtigen Dinge des Lebens, das meint im griechischen Sinne Erkenntnis. Also weg von Heribert, herzlichen Dank, das war... Wenn der Grieche an Erkenntnis denkt, dann denkt er an Ansammlung von Wissen. Und zwar beschäftigt er sich mit zeitlosen Prinzipien und auch eben mit dem ewig Seienden, dem Prinzip des Gottes. Also das ist eine Art, über Gott zu denken, die uns eher fremd ist. Aber darum geht es bei Gnosis, bei Erkenntnis. Nun ist Paulus aber Jude, und obwohl er griechische Worte benutzt, denkt er über Erkenntnis völlig anders. Es ist eine andere Welt, in die Paulus uns mit hineinnimmt, wenn er Gnosis sagt, wenn er also auch Wort der Erkenntnis sagt. Und im Unterschied jetzt zu Reinhard May und über den Wolken ist Erkenntnis etwas, was eben unter der Glocke passiert, im Alltag. Also Erkenntnis war nicht Glocke, Kopf über die Wolken stecken und mal so für sich hindenken, sondern es war eine Erkenntnis entsteht im Alltag. Das ist das Erste. Nicht losgelöst von der Erde. Und zweitens, wenn es um wesentliche Erkenntnis geht, dann sagt Paulus oder dann sagt das Alte Testament, die Israeliten, immer Erkenntnis Gottes. Also wenn es um wesentliche Erkenntnis geht, dann geht es um Erkenntnis Gottes. Das heißt, wenn Paulus hier sagt, jemand kriegt die Gnadengabe des Wortes, der Erkenntnis, dann müssen wir immer ergänzen, der Erkenntnis Gottes. Es geht nicht um irgendeine Erkenntnis, sondern immer um Erkenntnis Gottes. Das ist ganz wichtig. Und dabei ist es eben auch nicht so, dass es dann darum geht, Wissen über Gott zu sammeln, also zu studieren, sondern es geht um die Erfahrung, weil Gott immer für die Israeliten im Alltag erfahrbar war. Gott ist derjenige, der sie aus Ägypten geführt hat. Sie konnten ihn spüren an seinen Wirkungen, dass er sie tagtäglich versorgt. Sie konnten ihn erfahren durch die Propheten, dass er ihn tagtäglich zu ihnen redet. Das macht Gott eben erfahrbar, erfassbar, erlebbar. Und das ist Erkenntnis. Erkenntnis wird aber zu echten Erkenntnis nach alttestamentlichem Sinne, wenn der Mensch dann auch antwortet, denn danach sehnt sich Gott. Er macht das Ganze ja nicht, diese Erfahrbarkeit, damit der Mensch sagt, ach, ist ja schön, dass es ihn gibt, sondern Gott möchte ja, er sehnt sich danach, dass wir antworten. Jetzt kommen wir zu einem dritten Aspekt, was Erkenntnis noch meint. Im Alten Testament hat Erkennen auch etwas mit Sex zu tun. Schon ganz zu Anfang heißt es in 1. Mose 4, in den Versen 1, 17 und 25, also dreimal, und Adam erkannte sein Weib und sie wurde schwanger. Adam erkannte sein Weib und sie wurde schwanger. Und da ist klar, dass Adam eben nicht die ganze Zeit über seine Frau intensiv nachgedacht hat, sondern er hat irgendwas gemacht, sodass sie schwanger wurde. Das heißt, erkennen bedeutet hier Geschlechtsverkehr haben. Und das zeigt uns, dass Erkennen, Erkenntnis bei den Juden etwas ganz anders war als bei den Griechen. Denn es hatte etwas mit dem Herstellen einer sehr vertrauten, intimen Beziehung zu tun. Mit Liebe, mit Nähe, mit Geborgenheit. Wenn man sagt, Adam erkannte sein Weib, dann kann man auch sagen, Adam entdeckte. Ein Wortspiel, also er nahm eine Decke weg, also das, was üblicherweise im Alltag verborgen ist, an Kleidung und so weiter, das nimmt er weg und die beiden begegnen, und er ist natürlich auch entdeckt, und die beiden begegnen sich eben, wie bitte? Zwanglos, intim, danke, ja, manchmal fehlen einem einfach die Worte, ne? Das heißt also, wenn der Israelit über Erkennen spricht, dann hat er eben auch diese Komponente dieser ganz persönlichen Nähe der Intimität, wie es sich sonst nirgendwo anders ausdrücken lässt, als auch in der Sexualität. Also, wir merken, hier ist im jüdischen Denken beim Thema Erkennen wirklich etwas ganz anderes gemeint, als was die Griechen dachten. Und ich weiß jetzt nicht, wo wir persönlich ja stärker von herkommen, aber deshalb fasse ich das nochmal kurz zusammen. Erkennen hat nichts mit Wissenschaft zu tun für die Juden. Es ist nicht Ansammlung von Wissen. Es ist auch nicht etwas, was losgelöst sozusagen bei der Wolkendecke ist, sondern Erkenntnis findet statt auf der Erde, im Alltag, mitten im Leben. Es ist immer Erkenntnis Gottes, wenn es etwas Wesentliches ist. Und zwar Gott, der handelt, der lebt, der Beziehung sucht. Eben auch dieses Moment der Intimität, der ganz engen Beziehung. Und Gott sehnt sich danach, dass der Mensch eben, wenn er ihn denn wirklich erkennt, auch antwortet und handelt. Dann kommt Erkenntnis zum Ziel. So, was heißt das Ganze jetzt für diese Gnadengabe? Wort der Erkenntnis. Wenn man es ganz einfach sagt, geht es bei dieser Gnadengabe darum, dass mir jemand hilft, die Perspektive Gottes in mein Alltagsleben zu bringen, an einer Stelle, wo mir das abhandengekommen ist. Darum geht es letztlich, dass ein anderer aus der Gemeinde bereit ist, in mein Leben die Perspektive Gottes wieder hineinzubringen. Nicht mein Wissen zu vermehren, wie ich das jetzt vielleicht in der Predigt tue, sondern dass ich spüre, Gott meint mich. Nun kann ja jemand sagen, da ist er ja wohl nichts Besonderes. Das lerne ich in der Sonntagsschule, Gott liebt dich, Gott ist da, er hat seinen Sohn gesandt, ist Mensch und. Aber im Alltag passiert es ja doch viel, viel häufiger, als wir uns das manchmal zugestehen, dass es dort eine Übermacht entsteht und ich eben doch alleine vor mich hinwurschtel. Sei es, dass mich ein Schicksalsschlag ereilt oder eine Krankheit, dass ich eben nicht als erstes daran denke, Mensch, ich bin nicht alleine, Gott ist da. Und er sieht auch jetzt diese Situation, in der ich mich befinde. Das geht uns doch häufiger verloren, als uns das bewusst ist. Aber wenn dann jemand da ist, der das spürt und der dann, ich sage mal, eine Idee, einen Impuls vom Geist Gottes bekommt und wieder diese Perspektive Gottes in mein Leben hineinbekommt, dann ereignet sich Erkenntnis Gottes. Dann findet diese Gabe sozusagen statt. Wenn jemand es schafft, mit einer Geste, mit einem Wort sozusagen für mich wieder Gott zu entdecken, dass er ganz vertraut, ganz persönlich, ganz intim mit mir Beziehung leben will, dann ereignet sich Erkenntnis Gottes, dann wird diese Gabe wirksam. Jeder von uns kann das sicher runterbeten, dass Jesus Christus die Liebe Gottes am Kreuz gezeigt hat, seine unglaubliche Wertschätzung. Und dass er das für dich und für mich unüberwindbar dort gezeigt hat. Erkenntnis Gottes mit dieser Gabe heißt, dass das in meinem Leben in dieser ganz speziellen Situation aufleuchtet und mein Leben durchdringt und dazu führt, dass ich anders über meine Lebenssituation denke, handle und lebe. Es geht also darum, dieses Wissen, was wir möglicherweise angesammelt haben, dass es passend wird für die Situation meines Lebens und dass es von jemand anders, von einem Schwester, einer Bruder, mir gegeben wird, geschenkt wird. Darum geht es, dass in dieser Situation Jesus Christus mit mir wieder vertraut wird. Wer hat nun diese Gabe der Erkenntnis Gottes? Ich glaube, dass ganz viele Christen diese Gnadengabe haben. Ich glaube, dass das auch deshalb so ist, weil es so viele Situationen gibt, wo das so wichtig ist, dass jemand diese Perspektive Gottes wieder in mein Leben hineinbringt. Durch ein Wort, durch eine Geste. Denn der Heilige Geist hat dieses ganz tiefe Bedürfnis, unser Alltag so zu durchdringen, dass wir immer wieder diese Perspektive haben, Gott ist da. Auch jetzt. Ich konstruiere mal so ein paar Beispiele. Nehmen wir mal die Studenten. Das ist, glaube ich, Klausurzeit. Ja? Ich wünsche euch sehr, dass ihr eine Lerngruppe habt, meinetwegen auch gemischt aus Christen, Nicht-Christen, also dass man unterschiedliche Perspektiven und Möglichkeiten hat. Und es kann ja durchaus sein, dass einer eurer Mitstudierenden, sagt man, Angst äußert, dass er diese Klausur nicht besteht. Wie reagierst du? Du kannst natürlich sagen, hey, wir haben gut gelernt zusammen und das wird schon und keine Sorge und das läuft schon. So kann man das machen. Aber du kannst auch für eine Sekunde beten, sag Jesus, wie kommt deine Perspektive für ihn jetzt in sein Leben hinein? Und es könnte ja sein, dass der Geist Gottes eine Idee stiftet, sage ich mal. Dass du die Idee bekommst, ihm etwas anzubieten, was ein Nicht-Christ vielleicht nicht anbieten kann. Dass du sagst, hey, darf ich für dich beten? Und dir die Hand auflegen und dich segnen. Und dann kann er sagen, nö, will ich nicht. Dann ist das okay und dann ist das halt so. Aber wenn er sagt, ja, dann kann es passieren, dass für ihn die Perspektive Gottes in diese Situation, in seinen Alltag hineinkommt. Und es kann durchaus sein, dass jemand, von dem man es nicht erwartet, ja sagt. Es kostet allerdings den Mut, das zu überwinden. Die Angst, was würde er sagen? Oder kann ja auch vorkommen, deine Nachbarin, dein Nachbar liegt im Krankenhaus und du gehst hin und sagst, ich will ihn besuchen. Und bevor du den Krankensaal betrittst oder das Krankenzimmer betrittst, kannst du ja einfach sagen, Heiliger Geist, sei willkommen. Und gehst da mal einfach in das Zimmer hinein und wartest, was der Geist Gottes dir schenkt. Es kann sein, dass er dir ein Wort gibt für denjenigen, sodass du die Perspektive Gottes auch in diese Situation hineinkommt. Um diese Gabe zu empfangen, braucht es grundsätzlich so ein Bewusstsein, dass Gott in den Alltag hineinwirken will, in jede Situation. Und die Bereitschaft, sozusagen auf Sendung zu gehen und das zu empfangen. Ja, dass Gott durch mich, dass er mich so für wertvoll erhält, in das Leben anderer Menschen diese Perspektive Gottes hineinzubringen. Es geht eben nicht darum, mehr Wissen bei dem anderen zu erzeugen über Gott, sondern einfach diesen Gedanken, Gott ist jetzt für dich in dieser Situation, in deiner Lebenssituation da. Dazu braucht es etwas Mut, Überwindung, diesen Ideen und Impulsen nachzugehen. Ich möchte zwei Beispiele aus meinem Leben nennen. Vor ein paar Wochen habe ich mit einer Bekannten telefoniert, deren Mann geht es nicht gut, der ist in der Klinik. Wir haben telefoniert und wir sprachen längere Zeit und am Ende des Gesprächs, so als so an die Zielgerade ging, hatte ich den Impuls, biete ihr doch an, mit ihr zu beten. Nun ist es nicht so meine Leidenschaft, am Telefon mit jemandem zu beten. Das ist immer irgendwie komisch, finde ich. Aber sie sagte sofort ja. Und ich hatte den Eindruck, dass einfach nur durch dieses Gebet, durch dieses Angebot, Gott in diese Situation hineinkam, in ihre Sorgen, auch in ihre große Not, was so mit der Zukunft sein wird. Was jetzt daraus geworden ist, ich werde nochmal nachfragen. Aber so hatte ich den Eindruck, ja, hier kommt Perspektive Gottes in den Alltag. Ein Beispiel, das ich schon mal erzählt habe, ist vor längerer Zeit. Ich habe eine Seelsorgeausbildung gemacht und war dazu 3 Wochen in Hamburg in einem Hospiz. Das heißt, ein Ort, wo Menschen hinkommen, die wissen, wir werden sterben. Und dort war ein Mann, der mich rief, der hatte eine Lungenerkrankung, die bedeutete, dass er langsam Schritt für Schritt ersticken wird. Er wurde schon teilweise beatmet. Eine sehr schreckliche Krankheit. Und er bat mich darum, doch zu eruieren für ihn, ob er Sterbehilfe bekommen kann. Er hätte keine Lust mehr. Ich musste ihm dann sagen, dass es in einer deutschen Klinik natürlich nicht geht. Und dann hatte ich die Idee, muss dazu sagen, die Seelsorge wurde verantwortet, nicht von den Baptisten, sondern von jemand anders. Und wir hatten sozusagen Missionsverbot. Das heißt, wir durften nicht evangelistisch in solchen seelsorgerlichen Situationen vorgehen. Aber ich hatte dann die Idee zu sagen, nutzen Sie doch die Zeit, die Ihnen noch bleibt, um Sie auf die Ewigkeit vorzubereiten. Und klären Sie doch Ihre Beziehung zu Gott. Und wenn Sie wollen, kann ich Ihnen sagen, wie das geht, wie Sie das machen können. Und eine Woche später rief er mich dann an und sagte, ja, er möchte das jetzt machen. Er möchte sich zu Gott bekehren und ob ich ihm das nochmal erklären könne. Das war für mich wirklich die schönste Erfahrung in dieser ganzen Seelsorgeausbildung. Ja, dass auf einmal durch so eine Idee, obwohl im Prinzip fast verboten, Perspektive Gottes in das Leben dieses Menschen hineingekommen ist. Wir als Christen haben ja untereinander in der Gemeinde eigentlich ein unheimlich gutes Übungsfeld. Wir sind der Leib Jesu Christi, das heißt also, wir gehören alle zu Jesus, er ist das Haupt. Und hier ist der Ort, wo der Heilige Geist eigentlich seine Ideen umsetzen kann in die Praxis. Wo wir angstfrei das verwirklichen können, was Gott für uns vorbereitet hat und gedacht hat, auch an Gaben. Und jetzt vielleicht nochmal zu uns, wenn dir ein anderer Christ von seinen Sorgen und Nöten erzählt, vielleicht auch heute nach dem Gottesdienst, dann kannst du das anhören und sagen, ja, ja, und ganz aufmerksam und empathisch zuhören. Aber zusätzlich kannst du auch leise beten und Jesus, und jetzt, wie kommt deine Perspektive in diese Situation rein? Und das kann sein, dass Gott dir eine Idee, einen Impuls gibt, wie er da hineinsprechen möchte, wie für Gottes Wirklichkeit in dieser Situation aufleuchten kann. Es kann manchmal ein Gebet sein, eine Segenshandlung, was auch immer. Aber manchmal kann es sein, dass Gott dir eben auch einen sehr konkreten Gedanken gibt, der dich vielleicht erschrickt und sagt, hups, das habe ich aber noch nie gemacht. Ja. Und ich denke, Gemeinde ist der Ort, wo wir das überwinden können. Unsere Angst, was wird der andere denken, sodass wir diese Sache noch ausprobieren können, wenn es ein konstruktiver Impuls ist, eine Idee ist. Ich befürchte, dass viele vom Geist Gottes eingegebene Worte der Erkenntnis in der Angst versacken. In der Angst, was werden die anderen von mir denken. Aber Jesus hat uns ja diese Gemeinde geschenkt, auch zum Ziel, dass wir einander in Liebe dienen, mit diesen Impulsen, die er uns gibt. Paulus unterstreicht, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Freiheit, solche Impulse des Geistes Gottes weiterzugeben. Und dann wird sich das Wunder ereignen, dass ein Wort der Erkenntnis Gottes Perspektive in das Leben eines Menschen wiederbringt. Es ist ja das Herzensanliegen Jesu, dass wir in diese intime Beziehung zu Gott kommen, dass wir Gott entdecken, den Liebenden. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Und ich wünsche uns, dass wir damit viele Erfahrungen machen in unserer Gemeinde, dass das selbstverständlich wird, dass Worte der Erkenntnis Gottes unter uns leben und in unser Leben seine Perspektive hineinbringen. Amen.